Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, und zwar Montag, der 10. Januar. Zum Jahresende sagte Olaf Scholz noch das Folgende über die Impfpflicht.
Sie muss zu einem Zeitpunkt kommen, wo auch jeder, der jetzt sich entschließt, sich impfen zu lassen und bisher noch nicht geimpft ist, zwei Impfungen realistisch bekommen haben kann. Deshalb finde ich, wäre es richtig, wenn sie für alle gilt, ab Anfang Februar, Anfang März.
Auch Karl Lauterbach war sich Ende November noch sicher, wir brauchen eine Impfpflicht für alle.
Ich glaube, wir kommen bei der Corona-Pandemie langfristig an einer Impfpflicht nicht vorbei. Das ist eine rein epidemiologische Beobachtung, weil einfach die Delta-Variante so ansteckend ist, dass wir es also ohne eine Impfpflicht nicht schaffen können, da etwas längerfristig Ruhe hineinzubekommen.
Jetzt gibt es bei diesem Vorhaben leider einen Haken. Die Experten sind sich einig, eine Impfpflicht ist bis Anfang März gar nicht mehr machbar. Der Grund ist die Zeit. Die Zeit rennt nämlich davon. Wegen Karneval ausgerechnet ist die nächste Sitzungswoche der Parlamentarier erst für den Februar angesetzt, sodass frühestens in der Woche des 14. März eine Entscheidung im Bundestag fallen könnte. Aber die Regierung will ja gar kein Gesetz vorlegen, das überlässt sie den Bundestagsabgeordneten. Die Parlamentarier sollen das unter sich aushandeln. Naja, und das Ganze kann dauern. Parteitaktik ist der größte Zeitfresser von allen. Aber es gibt noch ein anderes, ein objektives Problem, und zwar das Problem der juristischen Umsetzung einer solchen Pflicht. Gregor Gysi hat diese Problematik bei Markus Lanz in der ihm eigenen kunstvollen Art beschrieben. Eine Problematik, die nämlich darin besteht, dass die Impfpflicht für den hartnäckigen Verweigerer sehr wohl zum Impfzwang werden muss. Und warum das so ist, weiß der Jurist Gysi offenbar besser als der Jurist Olaf Scholz. Und deshalb hat er jetzt das Wort.
Also wir haben vorhin errechnet 14 bis 15 Millionen, manche sagen 20 Millionen.
Genau.
Ja, wie viele Ordnungsämter wollen Sie denn beschäftigen? Also sagen wir mal, du führst die Pflicht ein, dann gehen 5 Millionen sagen, na schön, dann gehe ich jetzt mich impfen. Und die anderen nicht. Wenn es eine Pflicht ist, brauchst du eine Sanktion, sonst ist es ja freiwillig. Also musst du Bußgelder machen. Jetzt sagt unser Bundesgesundheitsminister, ja, er will die Pflicht, er will auch Bußgelder, aber er will kein Gefängnis. Da irrt er sich juristisch. Denn wenn ein Bußgeld nicht eingetrieben, also nicht bezahlt wird, muss es in Ordnungshaft umgewandelt werden. Du bleibst zahlungspflichtig. Wenn du wieder raus bist aus deiner Beugehaft, musst du zahlen. Wenn du nicht zahlst, kommst du wieder in Beugehaft. Also ich kann nur sagen, das funktioniert nicht. Und wie viele Ordnungsämter brauchen wir denn für 15 Millionen oder so? Also das, wenn etwas, was man nicht leisten kann, soll man auch nicht machen.
Fazit, die Klugheit verteilt sich nicht nach Regierung und Opposition. Auch wenn Regierende immer glauben, die Klugheit für sich gepachtet zu haben. Das haben sie nicht. Und vielleicht sollte Gregor Gysi, mittlerweile 73 Jahre alt, doch nochmal umsatteln. Von linkem Oppositionspolitiker auf Regierungsberater. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Wolfgang Ischinger, dem ehemaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, spreche ich heute Morgen über Putin und dessen militärischen Muskelspiele.
Ich glaube, dass Putin zu vielem fähig ist. Ich halte ihn für einen schlauen Taktiker. Ich halte ihn aber nicht für einen vollkommen irrationalen Hasardeur.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach schauen auf die wichtigsten Termine in dieser Woche und sie berichten über die EZB, die sich nämlich von einer steigenden Inflation beunruhigt zeigt. Und wir erinnern uns heute Morgen an das erste iPhone. Außerdem Frauen an die Macht. Die Italiener freuen sich über eine Präsidentschaftskandidatin der besonderen, der rockigen Art.
Ohne Tricks, ich sage das ganz direkt. Es darf keine Erweiterung nach Osten der NATO geben. Der Ball liegt in Ihrem Feld. Sie müssen uns eine Antwort geben.
Ein Mann trumpft auf. Wladimir Putin stellt dem Westen hier ein Ultimatum, zu hören in einem Beitrag der FAZ. raus mit den amerikanischen Atomwaffen aus Europa. Keine weiteren Waffen jeglicher Art in seinem Vorhof. Finnland, die Ukraine und andere dürfen laut dem Vertrag, den sein Außenminister, der russische Außenminister, dem Westen vorgelegt hat, nie mehr auch nur an eine NATO-Mitgliedschaft denken. Putin will also die Welt wieder in zwei Einflusssphären teilen, unsere und seine. Und in seiner ist dann so ziemlich alles erlaubt. Truppen in Kasachstan, Truppenaufmarsch in Sichtweite der Ukraine. Naja, und die Krim will er ja ohnehin nicht mehr hergeben. Was ist von all dem zu halten? Diese komplizierte und, man muss sagen, leicht fröstelige Lage sortieren wir jetzt gemeinsam mit Wolfgang Ischinger. Der war einst Botschafter in Washington, er war Botschafter in London, Staatssekretär im Außenministerium und zuletzt Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Herr Ischinger.
Guten Morgen, lieber Steingart.
Falls es sowas wie Altersmilde geben sollte, Putin scheint das jedenfalls nicht zu sein. Was sehen wir da? Ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder zettelt da womöglich einer und sei es fürs Geschichtsbuch den nächsten Krieg an?
Also es ist, wenn ich richtig rechne, Herr Steingart, eigentlich schon der dritte Versuch Putins im Laufe der letzten 15 Jahre oder so, die Geschichte des Verhältnisses zwischen der früheren Sowjetunion, der jetzigen Russischen Föderation und dem Westen nicht nach vorne weiterzuentwickeln, sondern zurückzudrehen. Der allererste übrigens fand in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz statt.
Ich erinnere das.
2007, da haben wir damals nicht richtig zugehört, wir haben das nicht richtig ernst genommen, aber da war die Message ja auch schon, Kinder, bis hierher und eigentlich nicht weiter. Und ich persönlich glaube, dass Putin denkt, wenn wir jetzt nochmal einen Versuch starten wollen und wir müssen ihn starten aus russischer Sicht, dann ist vielleicht jetzt die letzte richtige Gelegenheit, weil dieser gegenwärtige amerikanische Präsident unter großem Druck steht. Der darf seine Midterm-Elections jetzt im kommenden November möglichst nicht Knall und Fall verlieren. Der will sich auf ein anderes Thema, nämlich auf China, kaprizieren. Und vielleicht ist dem gar nicht so wenig daran gelegen, das Thema europäische Sicherheit sozusagen aus dem Fokus zu räumen. Ich denke, das ist eigentlich die Triebfeder hinter diesem ultimativ vorgetragenen, mit militärischen Drohgesten verbundenen Pokerspiel, das Putin da jetzt angezettelt hat. Aber wie gesagt, es ist eigentlich schon der dritte, der die versucht.
Nur diesmal sind die Töne wirklich sehr aggressiv. Es sind auch 175.000 Mann an der ukrainischen Grenze. Die russischen Truppen sind zum Teil jedenfalls in Kasachstan gelandet. Also hier ist mehr im Schwange. Von der Krim wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ich habe neulich einen Aufsatz gelesen, da stand drin, Putin hat den ökonomischen Wettlauf mit dem Westen aufgegeben und ist zu der einen Erkenntnis gekommen. Er kann zwei Dinge schneller machen als der Westen. Nämlich er kann brutal sein, weil er die Oberbefehlsgewalt hat und keinen Rechtsstaat, der ihn kontrolliert. Und zweitens das Militär ermächtigt ihn. Das ist die einzige Schießklasse, in der er noch mithalten kann. Kann es sein, dass er sich auf diese Kategorien Brutalität und Militär in seiner letzten Phase stützt?
Also ich glaube, dass Putin zu vielem fähig ist. Ich halte ihn für einen schlauen Taktiker. Ich halte ihn aber nicht für einen vollkommen irrationalen Hasardeur. Wenn er also tatsächlich denken sollte, dass er mit seinen 100.000 oder wie Sie sagen 170.000 Mann eine Invasion der Ukraine starten könnte, dann wäre das ein Hasardeurstück. Wir dürfen nie vergessen, Herr Steingart, das Bruttosozialprodukt, also Sie wissen das, aber die meisten Leute in unserer Öffentlichkeit wissen das eben nicht. Das Bruttosozialprodukt der Russischen Föderation ist kleiner als das von Italien. Also Russland, so würde ich es mal formulieren, Russland weiß und Putin weiß natürlich besser als alle anderen, dass Russland einen größeren militärischen Konflikt, der nicht drei Tage, sondern vielleicht drei Wochen oder drei Monate oder länger andauern würde, ökonomisch nicht durchhält. Und deswegen glaube ich, dass das nicht wirklich seine Absicht ist. Er versucht, seine politisch-strategischen Vorstellungen durch diese militärischen Drohgesten zu untermauern. Aber ich bin bis zum Beweis des Gegenteils, hoffentlich bin ich da nicht zu naiv, nicht davon überzeugt, dass er tatsächlich eine militärische Invasion der Ukraine plant. Also jedenfalls nicht in der Form, wie man sich das traditionell vorstellt, dass da plötzlich die Panzer, so wie von Hitler nach Polen im Herbst 1939, dass plötzlich die Panzer rollen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber Herr Ischinger, dann schauen wir doch mal auf die zwei Vertragsentwürfe. Die hatte er unterschriftsreif vorlegen lassen durch seinen Außenminister. Die fordern ja Dinge, die der Westen unmöglich, weder nach Verhandlungen noch ohne Verhandlungen unterschreiben kann. Abzug aller Atomraketen der Amerikaner aus Europa. Keine weitere Expansion in Richtung der Sowjetunion ehemals und eigentlich ein Rückzug, die Aufteilung der Welt wieder in die zwei Sphären, die russische Sicherheitssphäre und die amerikanische. Darauf kann sich doch ein amerikanischer Präsident und auch die NATO gar nicht einlassen. Was soll das Ganze dann?
Also ich kann mir vorstellen, das ist sozusagen die Weihnachtsliste. Ja, das ist das, was man gerne vom Christkind haben möchte. Das hat Russland aufgeschrieben. Ich glaube, das muss man unterscheiden von dem, was das mögliche Minimalziel sein könnte, eine Lage herbeizuführen, in der die politische Gefahr, die man in Moskau sieht, dass sich aus der Ukraine ein immer westlicherer, ein immer prosperierender, ein immer demokratischer, ein möglicherweise hoffentlich auch immer weniger korrupter Staat entwickelt, auf den die Bevölkerung in Rostow am Don und in den westlichen Bezirken der Russischen Föderation zunehmend mit Neid blickt und dann irgendwann möglicherweise die Frage stellt, wenn die das können, wenn die sich jetzt in eine Richtung entwickeln, die Polen vor 20 Jahren gefangen, wieso können wir das eigentlich nicht? Wieso müssen wir weiter dahin darben? Ich glaube, das ist das, was man eigentlich in Russland verhindern möchte. Man möchte die Ukraine festmauern in der eigenen Einflusszone und man möchte sie daran hindern, zu einem westlichen Staat zu werden. Das werden wir, auf dieses russische Begehren wird der Westen, werden wir, auch wir Europäer, natürlich nur zum Teil eingehen können. Wir werden nicht sagen können, es ist in Ordnung, wir verzichten künftig auf jede Form der Modernisierungshilfe der ukrainischen Wirtschaft etc. pp.
Aber Sie haben die innenpolitische Situation der USA ja vorhin selber angesprochen, die Midterm Elections. Ein Joe Biden, das wissen Sie so gut wie ich, Herr Ischinger, wird mit dem, was Sie jetzt sagen, mit Rüstungskontrolle und mit Zuckerbrot Politik gegenüber Russland mit Sicherheit nicht punkten können. Eben erst hat der Kongress die Militärausgaben hochgesetzt, entgegen dem Wunsch des Präsidenten. Und die Trumpisten sind nicht müde, ihn genau auf dieser Position, er sei zu weich und zu soft gegenüber Russland, auch gegenüber China, zu piesacken. Also insofern trifft nicht der Putin auf ein Gegenstück, der auch liefern muss in Sachen Aggression?
Also da haben Sie natürlich einen Punkt. Und das ist in der Tat für kluge russische Verhandlungsführung eine intelligente Methode, um Druck auf die amerikanische Seite auszuüben. Aber kluge amerikanische Verhandlungsführung kann das natürlich auch genauso geschickt konterkarieren. Also was wollen wir denn? Wir wollen verhindern, dass diese gegenwärtige Situation, wo bildlich gesprochen die Russische Föderation dem Westen mitteilt, ich halte euch die Pistole sozusagen vor den Kopf und wenn ihr jetzt nicht schnell unterschreibt, dann schieße ich möglicherweise. Das muss aufhören und ich könnte mir schon vorstellen, dass die amerikanischen Unterhändler und dann zwei Tage später auch bei der NATO gesagt wird, also eins geht natürlich nicht. Wenn wir ernsthaft verhandeln wollen über jedenfalls Teile des russischen Katalogs von Petiten, dann bitte nicht in einer Situation, in der Russland aktiv droht. Also wenn ich jetzt als deutscher Unterhändler an diesen Verhandlungen teilnehmen würde, würde ich sagen, erste Voraussetzung, dass Russland deutliche Zeichen setzt, zumindest der Hälfte der da im Westen dislozierten Truppenmassierungen erstmal zurückzuziehen, um zu zeigen, dass man auch ohne militärische Drohgebärden ernsthaft und sinnvoll miteinander verhandeln
kann. Aber das wird nicht passieren, Herr Ischinger.
Das wird nicht passieren.
Aber auf keinen Fall.
Aber das ist das Opening Gambit.
Aber eines ist ja in Moskau offenbar aufgefallen, dass Sie sagen NATO, aber man könnte auch sagen, wer NATO sagt, will betrügen, dass es die NATO gar nicht gibt. Wir haben einen neuen Bundeskanzler, der gebraucht ein ähnliches Wording wie Hillary Clinton damals mit dem Reset, mit dem Neustart der deutsch-russischen Beziehungen. Das läuft in eine ganz andere Richtung. Er hat nicht mal seinen Koalitionspartner, die Grünen, auf seiner Seite. Wir reden von Gas, von Öl und auch von den Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik, die offenbar von der Außenministerin ganz anders definiert werden als von Olaf Scholz. Was macht das mit Putin?
Ja, das ist natürlich in der Tat jetzt, muss man...
Misslich.
Muss man kritisch sagen, das ist natürlich jetzt in der Tat keine Glanznummer der mit einer Stimme sprechen sollenden neuen Bundesregierung. Das ist dann aus russischer Sicht in der Tat eher eine Möglichkeit, Zwietracht zu sehen.
Ist doch eine Einfallschneise, eine Einladung dazu, sich hier einzumischen.
Richtig, und damit kommen wir natürlich auch zu dem unpopulären Thema Nord Stream 2.
Was ist Ihre Position dazu denn eigentlich, Herr Eschinger?
Ich will in drei Sätzen oder in zweieinhalb Sätzen sagen, was ich glaube. Die Bundesregierung hat jedes Interesse, die hat sogar noch ein stärkeres Interesse als die meisten anderen NATO-Mitglieder, zu verhindern, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland kommt. In der Ukraine oder egal wo sonst. Wenn wir dieses Ziel der Verhinderung eines militärischen Konflikts ernsthaft verfolgen müssen, dann müssten wir natürlich, und da gebe ich durchaus eher Frau Baerbock recht, dann müssten wir natürlich den Russen sagen, pass mal auf, liebe Freunde, es gibt keine Chance, dieses Nord Stream Projekt erfolgreich zu Ende zu führen, wenn wir hier einen Krieg in oder um die Ukraine haben. Dann herrschen plötzlich andere Gesetzmäßigkeiten. Das müsst ihr in Moskau in euer Kalkül einbeziehen. Ich bin also der Meinung, die verhüllte Drohung, dass das Nord Stream Projekt eben nicht, wie von der früheren Bundeskanzlerin immer wieder gesagt, ein rein wirtschaftliches Projekt ist, sondern dass es eine enorme geostrategische Bedeutung hat, das ist Teil einer klugen und vernünftigen Abschreckungsstrategie des Westens, an dem die Bundesrepublik Deutschland Anteil nehmen sollte. Und deswegen ist es richtig, wenn wir diese Option zumindest sozusagen andeuten, dass das Aus für Nord Stream 2 bedeuten könnte. Das stärkt,
aber muss es das nicht sogar bedeuten?
Das stärkt die Abschreckungswirkung.
Denn Sie haben vorhin gesagt, Russland ist nur so stark wie Italien. Dazu muss man zwei Dinge sagen. Italien ist stärker, als viele denken. Wenn Italien ist unter den großen 20 Wirtschaftsnationen dieser Welt versammelt. Und Russland ist unser wichtigster Energielieferant. 50% unseres Gases in Deutschland kommt von dort und 40% unseres Öles. Das heißt, wie frei sind wir eigentlich? Und ist es unter diesem Gesichtspunkt der jetzt schon bestehenden Unfreiheit wirklich vernünftig, Nord Stream 2 zu genehmigen? Und ist Frau Baerbock nicht hier, ich sag mal, rationaler und strategischer unterwegs als Olaf Scholz?
Es ist aus meiner Sicht nicht mehr wegzudiskutieren, dass dieses Nord Stream 2 Projekt eine geostrategische Komponente hat, gerade angesichts dieser militärischen Drohlage, die wir jetzt seit Monaten erleben. Deswegen glaube ich, die beste Methode, um am Schluss Nord Stream 2 ans Netz zu kriegen, wenn man das möchte, ist es jetzt durchaus auch zu drohen, dass Nord Stream 2 eben scheitert, wenn es zum großen militärischen Konflikt kommt. Das muss in das russische Kalkül reingehören. So viel Abschreckung wie nötig, damit die Abschreckung wirksam ist, und so viel Kooperationsangebot und Dialog wie möglich. Das war die Basis des Hamel-Berichts, die Grundstrategie des Bündnisses. Die bleibt aus meiner Sicht in dieser Lage richtig. Und deswegen müssen wir immer diese Versuche, den Russen die Sache zu verleiden, koppeln mit einem möglichst umfassenden Dialog- und Zusammenarbeitsangebot. Ich bin mir sehr bewusst, ich konnte mich ja in meiner aktiven Zeit da auch intensiv einbringen, ich bin mir sehr bewusst, dass es Tausende, 6.000 oder mehr deutsche Firmen gibt, die in Russland investiert sind und dass das eine produktive Form der Zusammenarbeit sein könnte, wenn wir zu einer Situation zurückkehren können oder wieder dorthin finden können, wo wir sagen können, wir haben eine kooperativ organisierte europäische Sicherheitslandschaft, in der dann der Satz, der von Sozialdemokraten gerne formuliert wird, Sicherheit in Europa kann es nur mit und nicht gegen Russland geben. Ich fürchte, im Augenblick ist bei Lichte betrachtet die Lage so, dass wir sagen müssen, im Augenblick, wenn ich mich unter den 30 NATO-Mitgliedern umschaue, da ist die Mehrheit der Meinung, im Augenblick ist Sicherheit in Europa nur gegen Russland möglich und nicht mit Russland. Das ist die große Aufgabe und das ist auch eine deutsche Aufgabe.
Aber Sie sagen ja auch, Herr Eschinger, mehr Härte wagen. In der jetzigen Situation.
Härte und gleichzeitig das Angebot enger Zusammenarbeit natürlich ins Licht zu stellen und sagen, da können wir, da wollen wir auch mit euch hinkommen. Aber ihr müsst runterkommen von diesen militärischen Drohgebärden.
Dann hoffe ich, dass Sie recht haben und das Ganze sich friedlich auflösen lässt, noch im Laufe diesen Jahres. Ich bedanke mich, Herr Ischinger, für Ihre Analyse.
Vielen Dank, Herr Steingart. Hat Freude gemacht. Danke Ihnen herzlich.
Tonight, bloodshed on the streets of Kazakhstan as protests take a deadly turn. Shots ringing out across the city of Almaty. Security forces say they, quote, eliminated dozens of demonstrators, leaving more than 1,000 injured.
Wir haben bereits am Freitag über die schweren Ausschreitungen in Kasachstan berichtet. Demonstranten versuchten sich Zugriff zu Verwaltungsgebäuden und auch zu Dienststellen der Polizei zu verschaffen. Kasachstan forderte Hilfe beim russischen Nachbarn an, die auch prompt mit eigenen Truppen in das Land einmarschierten. Nach offiziellen Angaben kamen bisher 164 Menschen ums Leben und mehr als 2200 Menschen wurden verletzt bei der Niederschlagung dieses Aufstandes. Waren die erhöhten Kraftstoffpreise wirklich der Auslöser für diese Unruhen und welche Rolle spielte Russland in diesem Konflikt? Das habe ich mit Edda Schlager besprochen. Sie lebt seit 17 Jahren in Almaty, der Hauptstadt von Kasachstan, und sie arbeitet dort als freie Auslandskorrespondentin. Derzeit befindet sie sich allerdings in Berlin, weil das Land für Ausländer abgeriegelt wurde. Einen schönen guten Morgen, Edda Schlager.
Guten Morgen.
Ihr Berichtsgebiet ist Zentralasien, unter anderem Kasachstan, wo Sie auch wohnen, in Almaty. Wie ist die Lage im Moment?
Im Moment ist es relativ ruhig. Es gibt immer noch so ein paar Schießereien. Es weiß niemand, wer auf wen schießt und wo es ganz genau stattfindet. Aber im Prinzip haben die Kasachstaner angefangen, ihren normalen Tagesablauf wieder mehr oder weniger aufzunehmen. Es gibt auch im Zentrum Supermärkte, die wieder funktionieren. Am Anfang waren es die kleinen Läden, die wieder angefangen haben, Sachen zu verkaufen. Es gibt ein bisschen ein Defizit, also es werden teils nur eine bestimmte Anzahl an Broten ausgegeben, wie zu Sowjetzeiten. Aber ja, im Prinzip läuft das Leben wieder mit natürlich großen Einschränkungen.
Die russische Seite streut zumindest das Gerücht, dass hier westliche Provokateure im Spiel gewesen seien und dass dieser Protest, dieser Aufruhr nicht aus Kasachstan selbst entstanden sei. Was halten Sie von der These? Könnte da was dran sein oder ist das absurd?
Ja, das wird sogar in Kasachstan selbst sehr kritisch beurteilt, denn man hat dort mittlerweile ein großes Misstrauen gegenüber russischen Medien und Berichten. Das wird zwar in Kasachstan sehr, sehr viel konsumiert, weil viele Leute eben Russisch sprechen, aber gerade jetzt angesichts dieser Lage fangen die Kasachstaner da auch an, das zu hinterfragen. Also ich persönlich halte das für absurd. Also ich glaube daran nicht, aber natürlich kann ich das nicht belegen. Und wir bewegen uns da im Raum der Spekulationen.
Auffällig war ja, wie schnell auf jeden Fall die russische Eingreiftruppe vor Ort war.
Das war absolut überraschend, wie schnell die da waren. Genauso überraschend, wie Tokayev um Hilfe gerufen hat. In welcher Geschwindigkeit das letztendlich innerhalb eines Tages nach diesen massiven Ausschreitungen passiert ist. Und das gibt uns Beobachtern auch natürlich noch viele Rätsel auf. Warum ist Tokayev, ich sag's jetzt mal so schnell umgefallen? Also warum hat er so schnell diesen Bündnisfall letztendlich ausgerufen? Und warum konnten so schnell russische Streitkräfte dahin eilen? Das muss man jetzt wahrscheinlich noch im Nachhinein so ein bisschen klären, wenn das jemals sich aufklären lassen wird. Aber letztendlich ist es ein Militärbündnis, das in den 90er Jahren gegründet wurde. Und wenn die NATO einen Bündnisfall ausrufen würde, würden wir wahrscheinlich nicht so kritisch hinschauen. Das ist jetzt ein Bündnis, was wir nicht so kennen im Westen. Aber man kann es eigentlich auch von der Perspektive her sehen, ja, es ist ein Militärbündnis, die Alliierten sind dazu da. Es gab zwar so einen Fall noch nicht, aber warum sollte das nicht in dem Fall funktionieren und ja, diesen Weg gehen, wie es jetzt gegangen ist?
Verstehe, viele im Westen fürchten und insbesondere auch bei der NATO fürchten, dass nach der Krim-Landnahme, nach dem Konflikt in der Ukraine, an der Ostgrenze der Ukraine nun ein dritter Staat, in dem letztlich der Warschauer Pakt ein Stück weit wieder auferstanden ist, dieser militärische Beistandspakt aus Zeiten der Sowjetunion, der ja eigentlich 1991 aufgelöst war. Glauben Sie, dass es hier eine Wiedererstarken, eine Art Renaissance der Warschauer Vertragsstaaten gibt?
Völlig weit hergeholt. sehe ich überhaupt nicht. Welches Interesse hat Russland in Kasachstan? Was sollten die dort jetzt mit einer dauerhaften Militärpräsenz erreichen wollen? Das ist die große Frage. Dazu muss man natürlich schauen, welches Verhältnis haben Kasachstan und Russland bisher gehabt? Welches Verhältnis hat Russland zu Zentralasien? Es hat in den vergangenen Jahren dort an Boden verloren, einfach weil es mit anderen Dingen beschäftigt war. Man war in Zentralasien zwar politisch aktiv, aber jetzt nicht wirklich, man hat sich dort nicht wirklich engagiert. Und China ist viel mächtiger und tritt wirtschaftlich deutlich stärker aus, hat dort viele, viele Verbindungen, von denen wir hier in Europa auch so gut wie gar nichts mitbekommen. Turkmenistan beispielsweise, ein Nachbarland von Kasachstan, ist der wichtigste Erdgaslieferant von China. Und China baut viele Pipelines durch die zentralasiatischen Staaten, um dieses Erdgas zu sich zu bekommen. Es ist ja auch für Russland ein großes Land, das man militärisch verteidigen müsste. Und ich glaube, daran besteht momentan überhaupt kein Interesse. Also ich sehe so etwas nicht.
Und Sie werden, sobald die Reisebeschränkungen aufgehoben sind, wieder nach Almaty zurückkehren?
Das ist mein Plan, ja. Ich muss jetzt natürlich als freie Journalistin ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Aber ich will schon in jedem Fall rüber und ich gehe eigentlich davon fest aus, dass das auch möglich sein wird.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Passen Sie auf sich auf. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, Edda Schlager.
Ja, gerne.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, die Impfpflicht bleibt das große Thema. Wir sprachen ja schon darüber, aber wie wirkt sich diese sich nähernde Niederlage, versprochen, gebrochen, auf die Ampelkoalition aus? Das ist die spannende Frage. Bei mir ist jetzt Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Bisher ist es ja nur eine Terminfrage und darauf stellen die Ampelverantwortlichen ab. Also theoretisch kann es noch klappen, wenngleich nicht zum März. Aber die Mehrheiten sind unsicher und der Druck liegt natürlich bei der SPD. Das ist auch ganz klar, denn dort haben sich ja der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister am klarsten positioniert.
Aber Omikron, also diese neue Variante des Coronavirus, muss doch die Debatte auch in der Substanz verändern, Gordon, oder?
Das ist auch so. Dafür gibt es natürlich jetzt die ersten Vordebatten in der nächsten Sitzungswoche und dann Ende Januar. Aber der Fakt ist, dass Omikron natürlich nicht mehr ganz so tödlich zu sein scheint als die vorigen Varianten. Also das heißt, auch für Ungeimpfte nicht mehr ganz so gefährlich sind, nicht mehr ganz so lebensgefährlich sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch Geimpfte nicht geschützt sind, davor Omikron zu bekommen. Das verändert in jedem einzelnen Abgeordneten die Haltung zur Impfpflicht. Und das merkt man bei Gesprächen mit Politikern aktuell.
Olaf Scholz hat ja trotzdem sehr, sehr früh sein Wort gegeben, Impfpflicht kommt, mit seiner Zustimmung. Er hat sich kenntlich gezeigt in dieser Frage. Daher, Gordon, wie kommt er da wieder raus?
Ja, aktuell läuft die Umdeutung von dem, was Olaf Scholz gesagt hat. Er habe es ja nicht als Bundeskanzler oder als SPD-Spitzenpolitiker gesagt, sondern als Bundestagsabgeordneter Olaf Scholz. Es geht also um die Freiheit des Mandats, um die Gewissensfrage, nach der eben jeder Politiker seine Entscheidung ausrichten soll. Es geht nicht um Fraktionen und Parteien. Das ist der einzige Weg, um sozusagen die Niederlage milder gestalten zu können.
Das ist Politik. Vielen Dank für diese kleine Nachhilfestunde zum Wochenbeginn. Vielen Dank, Gordon.
Danke, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da starten wir in dieser Woche tatsächlich nochmal mit einem kleinen Rückblick auf den Freitag. Denn am Freitag wurden in den USA die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht und das sollte von unserer Seite nicht unkommentiert bleiben. Und damit gehen wir jetzt nach New York zu meiner Kollegin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Daten zum US-Arbeitsmarkt haben der Börse nämlich einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Erklär uns doch nochmal bitte, Anne, warum eigentlich?
Ja, die Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen der Analysten sehr weit verfehlt. Im Dezember wurden 199.000 Jobs geschaffen. Erwartet waren aber 422.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote fiel aber trotzdem auf 3,9%. Das war besser als erwartet. Aber um hier ein ganzes Bild zu geben und um das zu verstehen, müssen wir uns noch einen anderen Wert anschauen, und zwar die Löhne. Die sind im Dezember um 0,6% gestiegen. Aufs Jahr gesehen war das ein Anstieg von 4,7%. Es gibt hier aber sehr, sehr, sehr viele offene Arbeitsplätze. Die Arbeitgeber haben nur extreme Probleme, die zu besetzen, weil die Leute nach der Pandemie einfach häufig nicht mehr in ihre alten Jobs zurück wollen und sich teilweise auch nicht mal arbeitslos melden, was auch die Arbeitslosenquote erklärt. Die Löhne steigen aber, weil die Arbeitgeber Anreize schaffen wollen und sogar müssen, um eben ihre Arbeiter zu halten und um neue anzulocken. Also etwas verzwickte Lage hier und deshalb auch die negative Reaktion der Märkte, weil hier keiner so genau weiß, wie es jetzt weitergeht mit der Wirtschaft, vor allem jetzt auch mit Blick auf die neue Corona-Welle und auch mit Blick darauf, wie die Notenbank damit umgehen wird.
Und dann gib uns doch noch bitte einen Ausblick auf das, was in dieser Woche an der Wall Street wichtig wird.
Ja, Notenbank und Inflation sind beides wichtige Themen in dieser Woche. Mittwoch und Donnerstag gibt es den Konsumenten- und den Produzentenpreisindex von Dezember. Wir erinnern uns, im November lag die Inflation ja bei 6,8%, so hoch wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Analysten glauben, dass sie jetzt so langsam ihren Peak erreicht hat. Was aber eh schon klar ist, ist, dass die Fed bald die Zinsen erhöhen wird, um hier eben gegen die Inflation anzukämpfen. Die Frage ist aber, wann genau und ob es da noch Anpassungen gibt, eventuell mit Blick auf die neue Corona-Welle. Am Dienstag sagt der Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat aus, da hoffen sich die Anleger auch neue Erkenntnisse über die Strategie der Notenbank. Außerdem stehen diese Woche auch noch neue Quartalszahlen an. Die Berichtssaison geht wieder los. Den Anfang machen die Banken mit ihren Quartalszahlen vom vierten Quartal. Da gibt es am Freitag die Zahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo. Also wie du siehst, Gabor, wieder proppenvoll die Woche hier an der Wall Street und es wird wieder spannend.
Vielen Dank, Anne. Ich wünsche dir einen guten Wochenstart in New York. Und damit gehen wir zu Annette Weißbach auf den Finanzplatz in Deutschland nach Frankfurt. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der geplante Übergang von den fossilen Brennstoffen zu einer umweltfreundlicheren, kohlenstoffarmen Wirtschaft, der besorgt jetzt auf einmal die Europäische Zentralbank. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnte jetzt vor einem Inflationsanstieg durch grüne Energie. Wie genau meint sie das, Annette, und hat das womöglich konkrete Auswirkungen auf die Geldpolitik?
Ja, Gabo, das könnte ganz konkret bedeuten, dass die EZB ihren Stimulus, also ihre Ankaufsprogramme, schneller zurückfahren könnte als noch im Dezember annonciert und eventuell sogar die Zinsen schneller anheben könnte. Denn was Isabel Schnabel, das Direktoriumsmitglied, die ja für die Marktoperationen zuständig und verantwortlich ist, gesagt hat, ist eigentlich geldpolitisch eine kleine Revolution. Sie sagte in einer Videokonferenz ganz klar, dass die Politik, den Klimawandel einzudämmen, unter anderem die Dekarbonisierung der Wirtschaft, zu höheren Energiepreisen führen wird, zumindest in der mittleren Frist. Und das natürlich auch die Inflation treiben dürfte. Und damit müsste die Zentralbank nun schneller und deutlicher ihren Stimulus runterfahren, um dagegen vorzugehen. Isabel Schnabels Kommentare könnten als eine Art von, Vorbereitung der Märkte gesehen werden. Denn was die EZB sehr gerne macht in der Kommunikationspolitik, ist erst einmal einzelne Vertreter herauszuschicken mit einer kleinen Änderung des Messagings. Und das ist hiermit wohl geschehen. Wir dürften wohl ein sehr interessantes Jahr von der EZB bekommen in puncto Geldpolitik und vor allem Herunterfahren des Stimulus.
Vielen Dank, Annette, für diese Einblicke und auch dir wünsche ich einen guten Wochenstart.
Danke, Gabor, dir auch einen guten Wochenstart.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das iPhone gestern 15 Jahre alt geworden ist. Erst 15 Jahre, könnte man sagen. Und die große Party für diesen doch die Welt beherrschenden Teenager im Mobilfunkmarkt jedenfalls nur ganz leise stattgefunden hat. Im Flugmodus sozusagen. Daher wollen wir die Geburtstagsfeier heute Morgen nachholen und schalten dafür nochmal zurück zur Geburtsstunde in den Kreissaal. Bei der Macworld Conference in San Francisco ging nämlich Apple-Gründer Steve Jobs in seinem Standard-Präsentations-Outfit, Sie wissen schon, schwarzer Rolli, Jeans, Turnschuhe, auf die Bühne und verkündete eine Sensation.
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Today we're introducing 3 revolutionary products of this class. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone,
and a breakthrough internet communications device.
Er wollte drei Geräte vorstellen, sagte er. Das erste, ein iPod mit einem großen Touchbildschirm. Das zweite, ein revolutionäres Mobiltelefon. Und das dritte, ein innovatives Internetkommunikationsgerät. Er zählte es nochmal auf, aber da dämmerte es schon den ersten.
An iPod. A phone. Are you getting it?
Genau. Sie haben es dann alle schnell verstanden.
These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
Und er sollte recht behalten damit. Dass das iPhone übrigens iPhone heißt, war alles andere als selbstverständlich. In der näheren Namensauswahl standen auch Tripod, Telepod oder Mobi. Egal wie es nun heißt, das kleine Ding in unserer Hand hat die Welt und letztlich auch unser Miteinander sehr stark verändert. Am Ende dieser legendären Präsentation formulierte Steve Jobs dann den Unternehmensanspruch. Und er bediente sich dafür eines Zitates von Eishockey-Star Wayne Gretzky. Ich fahre stets dahin, hatte Wayne Gretzky gesagt, wo der Puck sein wird und nicht dahin, wo er war.
I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple. Since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being a part of this.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass woanders deutlich mehr Bewegung in der Präsidentschaftswahl ist als bei uns in Deutschland. Hier wird in gut einem Monat Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit geräuschlos durchgewunken. In Italien müsste man leben. Da herrscht Demokratie, ich meine im Sinne von Auswahl. Denn am 3. Februar geht der aktuelle italienische Staatspräsident Sergio Mattarella, immerhin auch schon 80 Jahre alt, in den wohlverdienten Ruhestand. Und dann? Ja, dann wird neu gewählt. Eine italienische Intellektuelle hat eine Petition gestartet, dass doch endlich mal eine Frau in das höchste Staatsamt gewählt werden möge. Und dieser Petition schließen sich immer mehr, vor allem Frauen, aber nicht nur Frauen, an. Und alle warteten auf die geeignete Kandidatin. Und jetzt gibt es sie seit diesem Wochenende. Niemand Geringeres als die Sängerin Gianna Nannini hat ihre Stimme erhoben.
Voglio il tuo profumo.
Die Bewerbung erfolgte relativ glanzlos via Instagram-Story. Recht verschlafen wirkte sie da, die Haare leicht angewuschelt, steigt ins Auto, fährt los und startet das Handy.
Buongiorno. Colgo questa occasione di una voce al femminile come Presidente della Repubblica e mi candido ufficialmente alla Presidenza della Repubblica Italiana.
Also das war mal eine lässige Bewerbung für das höchste Staatsamt, ganz im Stile einer Rock'n'Roll-Lady. Wollen wir hoffen, dass Gianna Nannini damit recht weit kommt. Sollte sie tatsächlich gewählt werden, ja dann widerlegt sie sich ja selbst, dann wäre das Schöne keineswegs unmöglich, wie sie noch in ihrem Song Bello i Impossibile gesungen hatte.
Bello, bello impossibile.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.